Vierte Halbzeit.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast in Dortmund und von den Rona-Richten. Neben mir, beziehungsweise mir gegenüber, sitzt mein geschätzter Kollege Jari Sprenger. Hi Jari.
Hi Timo.
Und wir blicken heute natürlich auf den Dortmund Amateurfußball und ich glaube, es ist der perfekte Zeitpunkt, um ein erstes kleines Zwischenfazit zu sehen, um sich auf den Saisonstart, ja, um auf den Saisonstart zu blicken, sage ich mal. Drei Spiele haben wir jetzt absolviert im Amateurfußball, mit Ausnahme der Regionalliga West und Türkspor Dortmund, die sind schon ein bisschen weiter, aber ansonsten sind eben alle Mannschaften Mitte August gestartet und haben dann jetzt die ersten drei Spiele hinter sich und ich glaube, man kann sagen, und das ist auch das Thema der heutigen Folge, dass wir schon die ein oder andere größere Überraschung dabei haben. Also gefühlt haben, gerade so bei den überkreislichen Teams, bei denen, auf die wir vielleicht besonders achten, gefühlt haben da mehr Teams die Erwartungen nicht bestätigt, sei es jetzt mal positiv oder negativ, als sie es eben getan haben. Also an vielen Stellen haben wir uns während der letzten drei Wochenenden dann gedacht, das habe ich aber vielleicht ein bisschen anders erwartet, in welche Richtung. Auch immer, darüber werden wir dann jetzt gleich sprechen. Wir haben uns im Vorfeld auf jeden Fall unsere positiv wie negativ Überraschungen rausgesucht. Ich glaube, es wird die eine oder andere Überschneidung geben. Beim einen oder anderen Team ist es relativ klar, aber sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Kandidaten, über den man diskutieren kann. Und das wollen wir heute natürlich auch tun. Also gerade was so die Gegner angeht und so, gegen die man dann Punkte verloren hat, da gibt es dann manchmal auch in den ersten Spieltagen so ein paar Bilder, wo man sagt, das ist vielleicht sehr stark oder überhaupt nicht gut, aber das kann man dann in einigen Fällen relativieren. Das wollen wir heute vielleicht tun, vielleicht wollen wir aber auch schon die ersten Hottakes raushauen. Wir starten einfach mal rein, Jari, gerne mit deinem ersten Gewinner, mit deiner ersten positiven Überraschung der bisherigen Saison.
Ja, das ist eine Mannschaft, die hat aus drei Spielen eigentlich nur vier Punkte geholt und ist also gar nicht so überragend gestartet in die Saison. Das ist der TuS Hannibal, dem habe ich allerdings, und ich glaube, da bin ich auch nicht komplett alleine mit, vor der Saison deutlich weniger zugetraut nach diesem Riesenumbruch mit dem Abgang von Hamza Berro, mit ganz vielen Leistungsträgern, die gegangen sind und kaum einer ist irgendwie da geblieben. Relativ viele Neuzugänge gekommen, die auf dem Papier erstmal kein Landesliga-Format haben. Genauso wie der Trainer, der auf dem Niveau auch noch echt unerfahren ist, mit Andreas Venezia. Aber, das haben die ersten drei Wochen jetzt zumindest gezeigt, Landesliga-Format hat dieses Team irgendwie gestartet mit einer, glaube ich, sehr unglücklichen Niederlage am Auftakt, Spieltag 2-3 verloren, dritte Gegentor irgendwann in der Nachspielzeit, glaube ich, kassiert. Dann das Derby 1-1 gegen Sölde gespielt, wo Hannibal hätte gewinnen müssen. Das haben sie dann jetzt am zurückliegenden Sonntag besser gemacht im Derby beim Hombrucher SV und haben dann auch in einem ziemlich wilden Spiel am Ende die ersten drei Punkte in einem Spiel geholt, haben 5-4 gewonnen. Und ich bin ehrlich, das hätte ich den Jungs nicht zugetraut. Deswegen für mich auf jeden Fall die vielleicht sogar größte Überraschung im positiven Sinne bisher. Widersprich mir gern.
Würde ich dir gerne, aber ich habe gerade nämlich überlegt, dazu gesprochen hast, ob es sogar die größte Überraschung ist bislang. Und ich würde mich da anschließen, beziehungsweise hätte jetzt genau in die Kerbe geschlagen. Also ich meine, wenn man sich die Vorbereitung anschaut, haben ein Testspiel gehabt gegen Gurbelsborberg Kam. Das ist ein, lass mich lügen, beliges, glaube ich. Dann gegen die Dortmunder Löwen aus der Bezirksliga, gegen Osmanlispor aus der Bezirksliga, auch wenn sie da jeweils gewonnen haben. Dann nochmal gegen Mengen, der ebenfalls Bezirksliga, verloren. Das waren dann ja vier Spiele, davon drei irgendwie auf einem hinnehmbaren Niveau, sage ich mal, vom Gegner her. Die ganzen Abgänge, da hat man ja wirklich schon so ein bisschen, ja, Böses geahnt, wäre vielleicht fast zu viel gesagt, aber man durfte zumindest zu Recht sehr skeptisch sein, ne? Wenn man jetzt sich die letzte Saison anschaut, haben sie die Liga so gerade eben gehalten aufgrund der Tordifferenz und fast alles, was dazu irgendwie beigetragen hat, ist eben weg. Ne? Jonas König als Torwart ist weg, Mamoun Nahesteh, der Zehner und Spielmacher, ist weg, auch ein ganz erfahrener Mann. Ibrahim Berro, der Kapitän und Innenverteidiger, ist ja auch noch nicht zurückgekehrt nach seiner Verletzung, also der hat jetzt zu diesem Erfolg noch gar nichts beitragen können. Und mit Bernhard Gloggiani war halt einfach die offensive Lebensversicherung dann auch weg. Ne? Und gerade der hat für einige Tore immer wieder gesorgt, auch mit der einen oder anderen Einzelleistung, glaube ich. Und dann so weitere Spieler, ne? Latifi, Lipinski, die dann irgendwie auch zu den Besseren gehört haben, die glaube ich, dann auch auf so einem Niveau eine gewisse Stabilität geben, weil sie dann eben nicht ganz frisch und neu sind. Also da da konnte man dann schon sehr, sehr skeptisch sein. Und dann eben, wie du sagst, waren viele der Neuzugänge noch nicht Landesliga erfahren, beziehungsweise fast überhaupt nicht. Aus allen möglichen Ligen sind Spieler dazugekommen. Hatte so ein bisschen natürlich den Anschein, dass man da versucht, irgendwie den Kader zusammen zu schustern. Aber diese Mannschaft, die man da jetzt hat, die macht einen deutlich besseren Eindruck. Also da ist jetzt natürlich noch der eine oder andere noch dazugekommen. Wenn man an Burak Mansuroglu denkt, der auch schon getroffen hat, zum Beispiel direkt in der Startelf steht. Aber irgendwie scheint es schnell zu funktionieren. Ich glaube, Mohamed Jabri, den Stürmer und den neuen Kapitän, muss man herausheben. Ja. Ich glaube, 4 Tore hat er jetzt geschossen. Dem wurden auch schon vom einen oder anderen Beobachter dieser Liga dann jetzt auch eine besondere Qualität quasi diagnostiziert. 3 Tore hat er gemacht. Und es scheint gut zu funktionieren. Und ich muss sagen, nach dem ersten Spieltag dachte ich mir kurz, ne, knapp und unglücklich verloren. Dachte ich mir so ein bisschen, ja, okay, das war jetzt vielleicht nochmal gegen Sportfreunde bei einer Eikel. War vielleicht dann auch eine wohlwollende Betrachtungsweise, die man sich da selber gegönnt hat. Aber dann das 1:1 gegen Sölde, die man ja eigentlich eher so als Aufsteiger ohne große Probleme vermutet. Und dann holt man da einen Punkt, der auch schon deutlich mehr hätte sein können und schlägt jetzt in Homburger SV. Also ein Team, was ich persönlich recht weit oben bei mir eigentlich habe in der Landesliga, die ich gut aufgestellt sehe. Und man hat jetzt 4 Punkte. Und die beiden Spiele, wo man nicht die volle Punktausbeute geholt hat, war man näher dran, den Dreier zu holen, als irgendwie deutlicher zu verlieren oder noch den Punkt gegen Sölde abzugeben. Das hätte ich wirklich nicht gedacht und deswegen Respekt an den TuS Hannibal. Und wenn es so weitergeht, dann werden sie vermutlich die Klasse halten.
Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. Was mich vor allem beeindruckt ist, es gab so lange keine Klarheit darüber, wer überhaupt an der Seitenlinie stehen wird, wer überhaupt in diesem Kader stehen wird. Also eine richtige Vorbereitung hat Hannibal nicht mehr spielen können. Trainer kam relativ spät dazu, viele Neuzugänge kamen erst sehr spät dazu. Also Zeit, sich zu finden oder so, hatten die Jungs gar nicht so enorm. Und das macht den Start irgendwie nochmal ein bisschen beeindruckender, dass es dann trotzdem irgendwie auf Anhieb funktioniert. Spielweise von Hannibal, ohne sie jetzt gesehen zu haben, nur vom Hören sagen, sehr körperbetont, womit die ein oder andere Mannschaft in der Landesliga auf jeden Fall Probleme hat. Und dann, offensiv haben sie dann doch irgendwie die individuelle Klasse mit, hast du gerade schon gesagt, mit Mohamed Jabri, 2 Tore auch jetzt gegen Hombruch gemacht. Kevin Usang, der gegen Hombruch noch nicht mal dabei war, der aber auch schon bewiesen hat, dass er auf dem Niveau treffen kann. Also irgendwie vom Sorgenkind-Status ist Hannibal aktuell auf jeden Fall ein ganzes Stück wieder entfernt.
Und wenn man die Körperlichkeit schon direkt ins Spiel bringt und vorne offensive Qualität hat, dass diese PS dann halt direkt auf den Platz bringt, dann hat man ja auch noch Potenzial, fußballisch besser zu werden, sich noch besser einzuspielen, zu finden, vielleicht auch den einen oder anderen Abstimmungsfehler abzustellen, weil man natürlich dann jetzt auch schon 8 Gegentore bekommen hat. Das heißt, es kann dann tendenziell natürlich auch noch besser werden, beziehungsweise es dürfte eher besser als schlechter werden, zumindest wenn man es so einfach betrachtet.
Jo.
Kaum noch besser werden hätte können. Das kann man, glaube ich, sagen, zur Vorbereitung von Mengede 0820. Die haben ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob sie es nicht gewonnen oder verloren haben. Ich schaue gerne einmal noch. Genau, 2:2 haben sie gespielt gegen den Werner SC. Sonst alles weggehauen mit einem neuen Trainer, mit einigen neuen Spielern, von denen die meisten in Dortmund noch nicht so bekannt sind und jetzt vielleicht noch nicht die namhaftesten Akteure, die in den höheren Ligen schon mal über Jahre hinweg sich in den Fokus gespielt haben. Und trotzdem zerlegen die in der Bezirksliga 10 alles. Ne? Also erster Spieltag 3:2 gewonnen bei Blau-Gelb Schmerin, die, glaube ich, auch eher zu den besseren Mannschaften der Liga zählen sollen. Dann
und beide Spiele danach gewonnen, Schmerin. Also.
Ja, also ein Sieg mit einer gewissen Ausdrucksstärke, dann 4:0 gegen Bochum-Linden und 3:0 beim TuS Heven. Mengede 0820 grüßt von der Tabellenspitze der Bezirksliga 10. Ich glaube, das überrascht einen nicht so sehr, wenn man die Vorbereitung verfolgt hat. Auch wenn man, glaube ich, Mengede niemand sagen wird, dass das jetzt immer so weitergeht, sondern man nimmt diese schöne Momentaufnahme mit und was daraus entsteht, das steht natürlich noch völlig dann in den Sternen. Aber zumindest zu Beginn der Vorbereitung, nach dem Ende der Ära Thomas Gerner an der Seitenlinie, ist es dann schon ziemlich überraschend, dass man so seitdem rockt, oder?
Auf jeden Fall. Gerade auch mit den Umständen, mit, ich glaube, 15 Neuzugängen, vielleicht waren es sogar noch mehr. Also eine ganz, ganz neue Truppe, glaube auch deutlich verjüngt. neuer Trainer Nico Anders hat aber dann auch einfach viele Spieler zu sich geholt, die er aus der Vergangenheit schon kennt. Also viele haben da irgendwie Wurzeln beim VfB Waltrop, sind da in der Jugend dann auch entsprechend gut ausgebildet worden und kennen den Trainer und kennen dann vielleicht auch seine Art, Fußball zu spielen, schon ein bisschen aus der Vergangenheit, aber trotzdem letztes Jahr ist Mengede fast abgestiegen, also fehlte wirklich fast gar nichts, dass sie dann nach 3 Spieltagen mit 9 Punkten und ich glaube 10-2 Toren ganz oben stehen, ist dann trotzdem nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Aber ja, also die Neuzugänge, die da sind, scheinen von Anfang an performen zu können. Auch gesehen, dass da jetzt 2 Jungs dabei sind, die zuletzt in Altstädte, wo Nico Anders ja auch zumindest für ein paar Monate der Co-Trainer war, dabei sind Ilias Markan und Karl-Heinz Manga, beide sehr jung, Anfang 20, beide super ausgebildet bei Waltrop und ja, das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch den Kader.
Ja, da scheint man dann wirklich diesen Generationswechsel gerade so ein bisschen voranzutreiben und der könnte dann gelingen, hat man ja mit Robin Diekmann, auch wenn er ist, glaube ich, zuletzt verletzt, fehlt auch noch einen erfahrenen Hasen dabei, der das Ganze dann vielleicht, ja, auch nochmal die entscheidenden paar Prozentpunkte besser macht. Hast du noch einen Gewinner, Jari?
Auf jeden Fall. Die Jungs aus der Kreisliga A vom Soos Özbekley. Ich glaube, in dem Ausmaß hatte die definitiv niemand so auf dem Schirm, wie sie bis jetzt abgeliefert haben. Ähnlich wie Mengede, alle 3 Spiele bislang gewonnen, dabei allerdings noch deutlich mehr Tore geschossen. Und stehen, und ich glaube, damit hat nicht unbedingt jeder gerechnet, aktuell noch vor Westfalia Dortmund. Also mich hätte es nicht gewundert, wenn Westfalia da mit Start-Zielsieg irgendwie durch die Liga wieder marschiert wäre, aber bis jetzt gibt es noch eine Mannschaft, die noch mehr Tore schießt. Özbekley auch jetzt nicht nur Kanonenfutter irgendwie dabei gehabt, ich glaube TSC Eintracht Dortmund zum Auftakt, dann Urania Lütgen Dortmund jetzt weiter 0 Punkte haben, also den Sieg konnte man dann wohl einplanen, aber dann jetzt auch zuletzt am Wochenende gegen Kirchlinde gewonnen, 3-2. Ja, muss mal gucken, wie viel dieser Hype am Ende wirklich aussagt, ob das noch lange Bestand hat, aber bisher scheint Westfalia da einen Konkurrenten zu haben.
Mich hat vor allen Dingen die Deutlichkeit der Siege beeindruckt, also nicht irgendwie durchgemogelt, sondern die Gegner ja eigentlich ja fast von der ersten Minute an abgeschossene 9-0 gegen TSC Eintracht am ersten Spieltag, 10-1 gegen Urania. Klar, das werden keine Teams dann im Aufstiegsrennen mitmischen und ich glaube auch dieses 3-2 gegen Kirchlinde, die ja echt einen Horrorstart erlebt haben, ne, mit 0 Punkten bislang als Vorjahresdritter und ich glaube, so viel hat sich da eigentlich ja nicht getan im Kader. Das ist so ein bisschen zu relativieren, aber trotzdem stehen sie da oben natürlich dann völlig zurecht und lassen aufhorchen. Und wenn du nicht so gute Gegner so deutlich besiegst, dann bleibt da ja auch immer noch einiges an Leistung und der Ertrag übrig für die dann etwas besseren Gegner. Also insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht und zumindest, dass die Westfalia da einen starken Kontrahenten hat. Gerade, und es ist ja nicht nur Özbekley, auch Dirk Kartus Körn hat bislang die Maximalausbeute. Und es sind ja viele, viele Teams, die sich da Hoffnung machen, in der Liga um den Aufstieg mitzuspielen. Ne? Also Sarajevo Bosna sei noch genannt, Kavchari sei genannt, Baro wurde letztes Jahr Zweiter, also Rot-Weiß Barob. Eigentlich hat man Kirchlinde ja auch auf der Rechnung gehabt, sprich gegen diese ganzen Teams, die ja jetzt auch schon anfangen, sich gegenseitig Punkte wegzunehmen. Also es gibt ja bei so vielen Aufstiegskandidaten ja immer auch jetzt schon direkte Duelle, also die schaffen es halt nicht, sich jeden Spieltag aus dem Weg zu gehen. Da dann halt noch ohne Miese dazustehen und auch in Sachen Tordifferenz schon mal was Wichtiges getan zu haben. Also ich bin jetzt ja schon bei plus 19 Tor nach 3 Spielen. Das könnte dann wirklich beflügeln und auch dafür sorgen, dass du dann halt, ja, wenn du noch ein bisschen weiter gewinnst, dir es dann auch nicht so schnell einreißen kannst.
Ja.
Ne? Weil alle Kontrahenten dann immer noch mal gegeneinander spielen und so. Also es wird nicht so leicht sein, wenn du noch 2, 3 solcher Spiele ziehst, dich da einfach mal ganz schnell wieder abzufangen. Deswegen, die hatte ich auch auf jeden Fall auf dem Schirm als einer der Gewinner der ersten 3 Spieltage. Ich muss aber sagen,
spannend wird es halt bei Özbekley jetzt am Sonntag gegen Dorsfelder SC. Die stehen zwar jetzt mit 4 Punkten irgendwo so im grauen Mittelfeld, muss aber auch beachten, erster Spieltag spielfrei gehabt und bislang gegen Schari und gegen Bosna gespielt. Da aus den beiden Spielen mit 4 Punkten und 8-3 Toren. Bosna haben sie ja mit 5-0 weggehauen, rauszugehen, ist, glaube ich, schon beachtlich. Deswegen Dorsfeld muss man da, glaube ich, auch ein bisschen auf dem Zettel haben.
Da hatte ich kurz überlegt, nämlich ausgegangen von diesem 5-0 gegen Sarajevo Bosna, ob sie vielleicht auch zu den Gewinnern zählen. Aber dann hätten sie, glaube ich, Schari auch noch schlagen müssen. Und weil dann hätten sie 6 Punkte und halt eben 2 der Schwergewichte schon weg. Ne? Also irgendwie gefühlt doppelte Miete schon bezahlt. Und klar, dass das erste Spiel dann, oder dass sie am ersten Spieltag spielfrei hatten, das spielt denen dann natürlich nicht in die Karten, weil du nichts zeigen kannst. Deswegen muss ich zum Schlusspunkt kommen, dass ich jetzt keinen weiteren Gewinner mehr habe. Also zumindest in den Ligen so A-Liga und höher, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, habe ich jetzt kein Team mehr, wo ich sage, hey, die haben mich überzeugt oder deutlich mehr überzeugt, als ich vielleicht vor 3 Wochen noch gedacht hätte.
Mein Zettel ist in der Hinsicht auch erstmal leer. Also das wären die 3 Teams, die ich auch hatte.
Dann lass uns bei den Verlierern weitermachen, beziehungsweise bei den negativen Überraschungen. Da muss man ehrlicherweise sagen, ich glaube, unsere Zettel könnten da zumindest ein Ticken weiter gefüllt sein. Also ich habe da spontan 1-2 Teams mehr direkt im Sinn, wenn ich daran denke, welche Teams mich ein bisschen enttäuscht haben. Aber Jari, starte gerne als erstes durch mit deinem ersten Verlierer, mit deiner ersten negativen Überraschung des Saisonstarts.
Ja, ich würde es nicht Verlierer nennen, aber schon ein bisschen unter den Erwartungen geblieben auf jeden Fall und deshalb auch vielleicht eine kleine Enttäuschung bisher. Müssen wir kurz nochmal wiederholen, dass wir 3 Spieltage gerade hinter uns haben und da also noch ganz, ganz viel passieren wird. Aber Westfalia Huckerde hätte ich nach 3 Spielen mehr erwartet, als 4 Punkte auf dem Konto zu haben. Gerade jetzt mit diesem Transfer von Florian Gondrum, über den wir, glaube ich, den ganzen Sommer gefühlt immer mal wieder geredet haben. Ja. Dann fing es ja auch richtig, richtig gut an. Erster Spieltag 10-1 gegen Velper. Danach kam dann nicht mehr ganz so viel. 2-2 beim FC Castrop Rauxel, bis zur 80. 0-2 hinten gelegen sogar und ganz spät noch zum Ausgleich gekommen durch einen Elfmeter. Also auch alles andere als souverän da irgendwie einen Punkt geholt.
Auch so ein angeköpfter Ball, ne, an die Hand, so, wo man sagt, aber Elfmeter war da okay in der Situation, aber es ist nichts, was man sich dann erspielt hat, sondern da, ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht doch am Drücker waren, es vielleicht erzwungen haben, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, das hat man so richtig mit eigener Qualität herausgespielt.
Genau, und dann jetzt am Sonntag das 0-1 zu Hause gegen CFK Bochum, dann auch irgendwie ein bisschen, ja, mehr so ein Downer irgendwie, hat auch gerade offensiv von Huckerde, glaube ich, viel, viel mehr Power erwartet. Erster Spieltag hat dann wenig enttäuscht, aber danach ging es halt irgendwie so ein bisschen bergab. CFK Bochum, jetzt auch nicht die allerschlechteste Truppe, muss man dazu sagen. 7 Punkte geholt, sogar noch ohne Gegentor in der Liga als einzige Mannschaft. Aber ja, gerade mit dem Kader, auch dass den Singh, der wieder fit ist und spielt, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. So sind sie jetzt 9. schon mal 5 Punkte hinter Mengede. Ist jetzt
schon kein, viel nach 3
kein Spielen. Kein kompletter Fehlstart, aber
Brauchst halt auch 2 Spieltage für, um das wieder aufzuholen. Ne? Also klar, gibt noch mehr als genug Spieltage, aber das ließ sich dann schon unangenehm. Ich hätte mir halt, genau das ist, glaube ich, das, was du ansprichst, diese Defensive vom CFK Bochum, die noch kein Gegentor bekommen hat. Ich hätte mir halt gedacht, dass aber dann so ein Duell am Ende, auch wenn Huck hatte vielleicht keinen guten Tag erwischt und nicht viel funktioniert, dass sie dann trotzdem das irgendwie für sich entscheiden aufgrund ihrer individuellen Qualität. Dass sie sagen, hey, heute läuft wenig, aber irgendwie kriegen wir es doch dann hin über Singh, über Gondrum, über die wirklich herausragenden Spiele dieser Mannschaft in dieser Liga dann doch 1 oder 2 Tore zu schießen. Ähnlicher so ein bisschen das Spiel davor, wo sie dann später das 2-2 machen. Da würde man sich vielleicht auch wünschen, dass man einfach vorher über die individuelle Qualität das dann notfalls regeln kann, weil die ist natürlich zweifelsohne da. Deswegen, das hat mich so ein bisschen verwundert, dass dann noch nicht so weit ist und sich dann doch eher so ein defensiv herausragender Gegner durchsetzt. Und man könnte jetzt auch ganz böse sagen, dieses überragend furiose 10-1 gegen Velper, wo ich glaube, irgendjemand hier in der Redaktion so scherzt, das war also schon gesagt hat, okay, alles klar, die Liga ist durch. Velper, Landesliga-Absteiger, ne, wo man auch gedacht hat, könnte, Könnte vielleicht auch schlagkräftig sein, das, was sie da hinstellen. Die haben 1-10 verloren, 1-5 verloren und jetzt zuletzt gegen Aufsteiger SV Westrich 1-3 verloren.
Ja.
Sprich, auch wenn die Niederlagen der Klapper werden, das ist dann natürlich auch ein Stück weit relativiert worden. Ne? Ansonsten bin ich da ganz bei dir. Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass man denkt, so eine Truppe, einfach weil sie überragend zusammengestellt ist, die marschiert da durch und gibt kaum einen Punkt ab. Kann man auch vorstellen, dass so ein Start, so ein Warnschuss ist und man dann, bald über eine Siegesserie spricht, das traue ich Huckert auf jeden Fall zu. Aber das hätte ich dominanter erwartet auf jeden Fall und wie auch, ja, wie soll ich sagen, tödlicher. Ne? So von der Offensivqualität her. Den fällt natürlich vielleicht ein Stück weit, ja, nicht vor die Füße, weil sie selber es nicht so propagiert haben, aber ich glaube schon, dass Westfalia Huckert jeder nochmal ein bisschen mehr schlagen möchte in dieser Liga.
Ja,
und
ja.
Da dann nochmal den Schalter zu finden und zu sagen, hey, dieses Jahr sind wir vielleicht von der öffentlichen Wahrnehmung her das Team to beat und nicht eins von zwei, drei, vier Teams, das man oben erwartet. Und wir sind so klar das Team, das erstmal jeder schlagen will als allererstes. Das fordert dir in jedem Spiel dann halt nochmal ein paar Prozentpunkte mehr ab. Und ja, dann wird es halt ungleich schwieriger, das anzunehmen. Das dauert dann vielleicht auch einen Moment.
Ja.
Ich würde davon direkt überleiten, weil ich glaube, dass genau diese paar Prozentpunkte mehr, die man noch investieren muss, einer anderen Mannschaft bislang zum Verhängnis wären, die ich, hätten sie nicht mit 2-0 den VfL Sölde besiegt am Sonntag, sogar zur größten negative Überraschung der bisherigen Saison auserkoren hätte. Und es ist leider, muss ich sagen, weil es, glaube ich, eine coole Mannschaft ist, die gut zusammengestellt ist, der SV Brakel 06. Letztes Jahr lange oben mitgespielt, gehört zu den Top-Mannschaften die ganze Zeit, haben dann so ein bisschen den Aufstieg wegen zu weniger Punkte aus den direkten Duellen mit den vielen, vielen Aufstiegskonkurrenten, die es damals gab, aus der Hand gegeben, haben so total diesen Trend fortgeführt, da die Mannschaft aus dem Tabellenkeller fast abgestiegen, damals als Ex und Gavala die Truppe übernommen hatte, überragende Rückrunde gespielt, haben sich dann mit vielen, vielen Punkten gerettet und dann genau diesen Trend eben fortgesetzt, überragende Saison gespielt, am Ende ein paar Schwächen zu viel offenbart in entscheidenden Momenten, was aber auch okay war und sich eigentlich, wie ich finde, ganz sinnvoll ergänzt dieses Jahr. Ne? Also Amin Asofri ist zum TuS Bövinghausen gegangen, der ist weg, aber ansonsten bin ich Buchholz als Mittelfeldmotor gekommen vom Homburger SV, der, glaube ich, gut da auf die 6 im 3 im Mittelfeld passt. Cedric Mielsch hat, glaube ich, eine gute Runde da gespielt, hatte im Sommer, da könnte auch da eine Rolle übernehmen, da war Exxon Gervalla, der Trainer, ganz glücklich bei seiner Entwicklung, sowas. Man dachte, okay, da ist man vielleicht dann doch eher besser als schlechter aufgestellt. Aber das hat sich jetzt in den ersten Spielen echt nicht bestätigt. Also 0-3 gegen TuS Hordel und 0-4 zu Hause gegen die Sportfreunde Wanne Eickel, die kurz zuvor nur knapp den TuS Handball geschlagen hatten. Dazu haben sie echt eine miese Standardschwäche offenbart. Ich glaube, 3 oder 4 der ersten 7 Gegentore per Standard eben gefallen und vorne dann zu ungefährlich gewesen, vielleicht auch so ein bisschen zu abhängig von William Valenti. War auch eher die Offensive im letzten Jahr, die so ein bisschen dann die Stelle war, wo der Schuh gedrückt hat. Deswegen war, glaube ich, dieser Sieg gegen Sölde ganz, 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 ganz wichtig, weil ich glaube, sonst wird es da richtig schnell richtig unruhig, weil man ja auch nicht personell so viel verändert hat, dass man sagen könnte, okay, wir brauchen uns irgendwie einspielen, oder es liegt daran. Wir brauchen einfach Zeit, sondern eigentlich, und deswegen lag die Messlatte, glaube ich, auch so hoch, war das eine Mannschaft, von der man schon erwarten konnte, dass sie ja eigentlich relativ schnell einfach wieder funktionieren und vielleicht auch ziemlich nahtlos so weitergeht, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil man an einigen Stellen ja noch relativ jung ist. Ich glaube, gerade sind Fabian Lepperte, Torwart und Innenverteidiger Arnel Konja so die einzigen richtigen Routiniers da drin. Beim Rest wird man es nicht überrascht tun, wenn die sich noch ein bisschen positiv entwickeln. Und die Vorbereitung war ja auch ganz in Ordnung. Ne? Also man hat den Finaltag beim Hacker Cup erreicht, das hat man lange Jahre nicht, deswegen kann man ja sogar einen Terminbredouille, weil man zeitgleich noch beim eigenen Turnier ran musste, weil man so wenig damit gerechnet hatte. Da muss ich echt sagen, sind 3 Punkte aus 3 Spielen und die beiden deutlichen Niederlagen am Anfang dann doch immer noch ein kleiner Fehlstart.
Ja, das auf jeden Fall. Kann ein bisschen zu Bedenken geben, dass Hordel und Wanne Eickel jetzt auch keine kompletten Kirmestruppen sind, die haben beide 7 Punkte, 2 Spiele gewonnen und gegeneinander unentschieden gespielt. Also die sind jetzt keine Laufkundschaft, aber was so ein bisschen Sorgen bereitet hat, war, glaube ich, die Klarheit der Ergebnisse. Also 0-3, ja, 0-4, ja. Das klingt hart und ich glaube, es war auch in den beiden Spielen ähnlich hart. muss dazu sagen, dass Brakel gegen Sölde jetzt auch nicht irgendwie ein Fußballfest abgeliefert hat. Da war die erste Halbzeit aus neutraler Sicht, ich habe es mir hier bei uns im Livestream angeguckt, einfach sehr langweilig, muss man sagen. Ist relativ wenig passiert und Sölde hat bis dahin ja fußballerisch in der Landesliga nach dem Aufstieg jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen. Hätte Brakel das nicht gewonnen, dann hätten wir, glaube ich, wirklich von einem kapitalen Fehlstart reden können. So irgendwie mit einem blauen Auge bisher davongekommen und müssen jetzt gucken, wie es die nächsten Spiele weitergeht. Aber ja, so ein bisschen enttäuscht bin ich auch, weil eigentlich gerade nach der letzten Saison, wo Brakel vielleicht so insgesamt ein bisschen über ihren Verhältnissen gespielt hat, konnte man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass sie ein bisschen weiter sind. Du hast gesagt, haben sich gut verstärkt. Kann man vielleicht auch noch Raul Vestuba dazu nehmen, der in Hombruch und zuletzt beim Lüners V dann jeweils Westfalenliga gespielt hat, der sich auch dann auf dem Niveau auf jeden Fall auskennt, hat, glaube ich, auch gegen Sölde jetzt getroffen. Und mit dem Personal hätte ich eigentlich auch gedacht, dass Brakel deutlich stabiler startet. Ja, müssen mal gucken, wie es die nächsten 2-3 Spiele weitergeht, ob das 0-3 und das 0-4 zum Auftakt so der richtige Schuss vorm Bug waren, die die Mannschaft vielleicht auch gebraucht hat. Vielleicht hat man sich nach der Vorbereitung auch ein bisschen zu selbstsicher gefühlt und dachte, jo, letzte Saison sehr gut abgeschnitten, Vorbereitung größtenteils gerockt.
Genau, dieses Selbstvertrauen hätte ich halt gedacht, dass sich das in die Saison trägt und einfach so eine Stabilität verleiht, dass man eben vielleicht auch mit einer Serie direkt mal reingeht. Deswegen war ich da echt ziemlich überrascht, dass es dann das Gegenteil war. Der September wird echt spannend. Jetzt spielen sie gegen Hombruch, das ist ein Derby. Hombruch zählt jetzt nicht zu den Fehlstartern, aber mit 4 Punkten aus 4 Spielen. Sicherlich auch nicht über den Erwartungen. Ihr Kassel haben, glaube ich, 1 Punkt bislang gesammelt. Kaisau neulich die Königsbonner SV im Derby ganz deutlich mit 4-0 abgefertigt. Also die sind auch ganz gut drauf. Dann Schwarz-Weiß-Wattenscheid. Und dann kommt der FC Roche, also dieser September mit 5 Spielen. Der wird spannend intensiv. Und da sollten sie schon, glaube ich, gucken, dass sie ihre 10 Punkte mindestens mal holen. Sonst spricht man vielleicht schon Mitte der Hinrunde von einer Saison, wo man nur hinterherläuft, wo man vielleicht auch relativ frühzeitig merkt, wir kommen nicht an unser Leistungsmaximum ran. Das wäre den 06ern auf jeden Fall nicht zu gönnen. Und ja, jetzt liegt es an dem Team, dass sie mehr auf diesem 2-0 gegen Sölde aufbauen, anstatt auf die beiden klaren Ergebnisse an den ersten beiden Spieltagen. Dann haben wir sie vielleicht auch schon wieder vergessen, wenn wir über unsere Fehlstarter sprechen. Jari, du bist wieder dran. Wer steht bei dir noch auf der Liste?
Erstmal wollte ich ganz kurz anmerken, dass diese Landesliga 3 einfach richtig Bock macht aus Dortmunder Sicht. Gefühlt jede Woche irgendwie ein Derby.
Jetzt sogar 2 gehabt.
Jetzt sogar 2 gehabt. Dann gewinnt Hannibal 5-4 gegen Hombruch. Irres Spiel. Roche jetzt nicht im Dortmunder Derby, aber spielt auch 5-4 nächste Woche ein Derby und gefühlt spielt da immer wieder jemand aus Dortmund gegeneinander und macht auf jeden Fall bisher Spaß. Sölde da so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben mit 2 Punkten. Vielleicht würde ich jetzt aber nicht unbedingt als große Enttäuschung hier in den Raum werfen wollen.
Ich auch nicht.
Würde ich eher eine Liga nach oben gucken und den FC Brüninghausen mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Haben jetzt auf dem Papier 2 Spiele bestritten. Faktisch sind es 2 Spiele und knapp 60 Minuten. Erster Spieltag gegen Vestia Disteln.
Aufsteiger
verloren. Dann dieses Freitagabendspiel, das nur 55 Minuten dauerte, bis dann das Flutlicht den Geist aufgab. Da lag Brüninghausen gegen Wacker Oberkastrop mit 0-1 hinten. Und dann jetzt am Sonntag das 3-3 gegen den Lüner SV, der bis dahin auch 2 Punkte gesammelt hatte. Also irgendwie noch ohne Sieg Brüninghausen. Gefühlt 1 Punkt und die anderen beiden Spiele verloren, weil wenn man 60 Minuten vom Abbruchspiel dazu nimmt, hätten sie auch das Spiel zu dem Zeitpunkt zumindest verloren. Mhm. Und ich habe jetzt gerade das Spiel am Sonntag gegen den Lüner SV verfolgt. Das ist eigentlich ein Spiel, wo Brüninghausen als Sieger vom Platz gehen muss. LSV jetzt nicht die Übermannschaft, traditionell auch wieder komplett durcheinander gewirbelt, der Kader, da stimmt es dann auch an vielen Ecken und Enden noch nicht, haben gegen Brüninghausen eine wahnsinnig große Schwäche bei Standardsituationen offenbart, die Brüninghausen bei mindestens einem Tor auch ausgenutzt hat.
Ich glaube, beide Innenverteidiger haben getroffen.
Genau, da wäre sogar noch deutlich mehr drin gewesen. Und gerade irgendwie mit der Erfahrung aus den zwei Vorwochen fehlte mir da so ein bisschen die, wie man so schön sagt, Geilheit auf den Sieg. Mhm. Gerade weil Brüninghausen dann die letzten 10 Minuten noch in Überzahl spielt und gutes Personal, vor allem gutes Offensivpersonal von der Bank bringen kann und irgendwie dann trotzdem nicht mehr den finalen Treffer landen konnte. Das Spiel im Speziellen hat mich ein bisschen enttäuscht, aber auch generell das, was Brüninghausen bisher abliefert, vor allem ergebnistechnisch.
Ja, ich habe es auch auf meiner Liste stehen. Ich habe es ja auch ordentlich abgefeiert, vor einigen Wochen noch an dieser Stelle. Ich finde den Kader eigentlich cool zusammengestellt. Ich finde, die haben ja viele coole junge Spieler. Auch den Kader so ein paar Stellen kreiert, dass ja, vielversprechende Talente so auch in die nächstgrößere Rolle wachsen können. Kerim Karayakdi, sei genannt vor dem Sturm. Trotzdem ein, zwei erfahrene Ergänzungen, ne, wie Yannick Tippkämper, der auch einige Positionen dann spielen kann. Also da hätte ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft und ich glaube, es ist okay, mal bei so einem Aufsteiger in Euphorie auswärts zu verlieren. Gerade wenn er vielleicht einfach mal einen Schritt weiter ist, ne? Also so ein bisschen hat sich das vielleicht auch angedeutet, weil man ja auch in der Woche zuvor noch die Generalprobe in Brakel verloren hatte, was übrigens auch dafür spricht, dass ich in Brakel überhaupt nicht dieser Fehlstart angekündigt hatte. Davor noch ein 1:1 gegen den ASC 09 als Oberligisten, 4:0 Roche weggehauen, 5:0 Bövinghausen weggehauen. Also die letzten Spiele waren alle richtig gut in der Vorbereitung und da denkt man dann, dass sich so eine gewisse Qualität einfach gefestigt hat und sowas nicht passiert. Aber dass sie dann eben gegen Wacker Oberkastrup war es am zweiten Spieltag.
Genau.
Dann ist auch nicht bis zum Zeitpunkt des Abbruchs, weil das Flutlicht ausfällt, schaffen irgendwie was Zählbares in den Händen zu halten. Auch wenn man ja der Meinung war, dass das nächste Brüninghauser Tor irgendwie kurz bevorstand, kann ja auch so sein. Den Lüner SV, also irgendeinen muss man halt mal schlagen von denen. Ja. Und das hätte ich schon erwartet. Und wenn man jetzt gerade auf die Tabelle der Westfalenliga 2 auch mal guckt, also Wacker Oberkastrup hat in den anderen beiden Spielen, die sie dann über 90 Minuten bestreiten konnten, noch keinen Punkt geholt und 1:5 Tore. Der Lüner SV hat auch noch nicht gewonnen. Ne? Also Vestia Distel hat auch nur noch einen Punkt in den anderen beiden Spielen geholt. Sprich, man hat da jetzt auch nicht irgendwie die Durchstarter erwischt am Anfang, sondern ganz oben steht der SC Oberschrockhöfe. Ich glaube, dass das Gute ist für Brüninghausen, dass so die Teams, die man eigentlich zu den Aufstiegskandidaten zählt, ne, vielleicht die TSG Sprockhövel, weiß ich nicht, die haben 7 Punkte, Herne hat 4 Punkte, Holzwicke hat 4 Punkte, das ist alles natürlich noch jetzt nicht völlig enteilt, ne? Also man hat jetzt nicht auf einmal, wenn man jetzt das Wackerspiel mal als gewertet besehen würde und mit einer Niederlage kalkuliert, hat man nicht auf einmal wie 8 Punkte Rückstand, das ist okay, aber ich glaube, da muss es dann auch jetzt einen Leistungssprung geben oder beziehungsweise eine neue Stabilität, mir sind es auch einfach zu viele Gegentore dann, ne, jeweils 3 in den beiden Spielen, die durchgezogen worden sind. Sonst, ne, wenn das sich jetzt da nicht verbessert und wir in 3, 4, 5 Wochen über einen ähnlichen Stand sprechen, dann geht es halt bestenfalls als Übergangssaison durch. Und ich glaube, am Ende würde man das in Brüninghausen jetzt nicht als als völlig daneben betrachten. Aber mehr Spaß macht es dann doch, wenn man oben mitspielen kann und schnuppern kann. Ich glaube, die Qualität dafür ist da und deswegen zählen sie bei mir zu den zumindest klein negativ Überraschung. Eine habe ich noch.
Schieß los.
Und da gehe ich gerne wieder in die Kreisliga A. Machen wir mal kreuz und quer hier die Fehlstarter. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Also VfR Kirchlinde hat mich extrem verwundert, dass die ohne Punkt dastehen. Letztes Jahr Dritter geworden. Irgendwie war dieses Trio mit Westrich, Barob und Kirchlinde, die auch das Jahr davor ja Zweiter geworden sind. Und die waren dann schon einfach eine Klasse besser auch als der Rest der Liga. Also sie waren sicherlich eher dran, Richtung Platz 2 zu schielen und auch die Rauschießrelegation bestreiten zu dürfen als anders. Jetzt haben sie natürlich einen krassen Start gehabt. Ne? Mussten gegen Schari, gegen Sarajevo Bosnien, gegen Özbeklei, die man als Team der Stunde dann schon empfangen hat am dritten Spieltag. hat gegen Bosna und Özbil jeweils 2-3 verloren. Das ist dann vielleicht auch knapp, das ist dann vielleicht auch unglücklich. Gegen Özbil ist der entscheidende Treffer auch erst in der 90. Minute gefallen. Gegen Bosna lag man schon 3-0 zurück. Dann konnte Emre Karaca noch in der Schlussviertelstunde ein bisschen verkürzen. Also das sieht ja vielleicht auch ein bisschen knapper aus, als es war. Aber dieses 1-9 gegen Schari hat mich geschockt am ersten Spieltag. Auch weil man nicht weiß, wo die so richtig stehen. Die haben sich verstärkt, ein paar Namen kennt man, aber so richtig kann man die Leistungsstärke von Schari nicht einordnen. Also hat es mich so ein bisschen, sag ich mal, in beide Richtungen geschockt, aber so deutlich hätte ich eine Mannschaft, die über 2 Jahre mit einer guten Truppe um den Aufstieg spielt, die hätte ich eigentlich grundsätzlich so eine deutliche Niederlage nicht zugetraut. Da würde ich auch sagen, hey, ich schätze Kirchlinde so sehr, dass ich auch gegen Westfalia so ein Ergebnis in der Größenordnung noch irgendwie jetzt ziemlich überraschend empfinden würde. Und klar, das tut sich immer viel in so Mannschaften und wir tendieren da vielleicht auch mal zu uns, eher so die Namen herauszugreifen, derjenigen, die in der Offensive für Furore sorgen. Aber da hat Amar Anne gespielt, da hat Süleyman Anne gespielt, da hat Emre Karaca nicht gespielt, aber seine beiden Brüder, Enes und Eyüp. Da war schon auch Qualität da, ne? Und dann in den anderen beiden Spielen auch gar nichts zu holen, dass also dieser Schuss vom Bug vielleicht nicht geklappt hat, dass ich hätte sie nicht als Verlierer, wenn sie nach dem Schari-Spiel, wenn es ein bisschen weniger deutlich ausgegangen wäre und sie dann gegen einen der anderen beiden Gegner eine Reaktion in Form eines Ergebnisses auch gezeigt hätten.
Würde ich dir zustimmen. Also Kirchlinde hat man irgendwie aufgrund der letzten 2 Jahre, glaube ich, automatisch irgendwie auf dem Zettel, wenn man überlegt, wer unter die ersten 5, vielleicht unter die ersten 3 kommt. Was bisher auf dem Platz passiert ist, spricht klar dagegen. Also ich glaube, sowohl gegen Bosna kann man 2-3 verlieren, man kann auch gegen Özbil 2-3 verlieren, vor allem wenn der Siegtreffer in der Nachspielzeit durch den Elfmeter fällt. Das ist vielleicht sehr unglücklich, aber du hast es angesprochen, 1-9 gegen Schari, das ist schon echt brutal. Zumal Schari sich schon deutlich verstärkt hat, das ja, aber auch nicht der komplette Überflieger offenbar ist, gegen Dorsfeld unentschieden gespielt. Mhm. Also auch den kann man offenbar wehtun und das hat Kirchlinde am ersten Spieltag nicht mal ansatzweise geschafft. Der stand zur Pause, glaube ich, schon 0-6. Also deutlich mehr erwartet, deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und da muss sich offensichtlich sehr, sehr schnell was ändern. 0 Punkte haben nicht ganz so viele Mannschaften in der Liga und vielleicht macht es dann ein bisschen Mut, dass es jeweils nur 2-3 die letzten Wochen ausging und es ja auch zumindest gegen sehr namhafte Gegner in der Liga gegangen ist, aber irgendwie von den Platzierungen aus den letzten 2 Jahren ist Kirchlinde jetzt meilenweit entfernt und dann hat man nach den ersten 3 Spieltagen auch jetzt 6-7 Mannschaften, die man erstmal vor Kirchlinde einsortieren würde. Also da gehören ja auch dann Barob, Dorstfeld dazu, die gut abgeliefert haben und beide erst 2 Spiele auf dem Konto haben. TuS Körne nach dem Abstieg sehr stabil unterwegs offenbar und Kirchlinde reiht sich dann irgendwo, weiß ich nicht, am unteren Ende des Mittelfelds ein. Und vielleicht ist das ja die neue Realität in Kirchlinde. Nach den letzten 2 sehr, sehr guten Jahren kommt vielleicht jetzt ein weniger gutes.
Im Sinne der Spannung in der A1 würde ich Ihnen wünschen, dass Sie schnell wieder zu Ihrer Normalform, sage ich mal, finden. Jari, 2 Teams, mit denen du dich sehr gut auskennst, glaube ich, da würde ich noch gerne eine Meinung zu hören, weil ich mir persönlich schwer tue, sie noch oder schon als kleiner Fehlstarter einzuordnen. Das ist einmal der TV Brechten, Aufsteiger in die Bezirksliga, einmal spielfrei gehabt, 2 Spiele ja recht deutlich verloren und ebenfalls in der BC8 aus Mandispor. Ja, krass verstärkt, sicherlich mit Aufstiegsambitionen gestartet, aber nicht nur sicherlich, sondern definitiv, das sagt noch ganz offen, die haben direkt gegen Ewing Selimbespor 1-2 verloren am ersten Spieltag, dann Brechtner, gerade erwähnt, 5-1 geschlagen, jetzt aber im ersten Schlagabtausch, zwei ja vermeintlicher Top-Teams gegen die Dortmunder Löwen, ziemlich chancenlos gewesen, in der ersten Halbzeit schon das 0-3 kassiert und damit war das Ding durch. Wen würdest du da noch als Fehlstarter einschätzen?
Einordnen. Ich glaube eher aus Mandispor als Brechten. Brechten ist so krass erfolgsverwöhnt, sind jetzt aus der Kreisliga B durchmarschiert und musste sich jetzt, glaube ich, einfach erstmal kurz sortieren und umgucken, was in der Bezirksliga alles, an Qualität rumläuft, wie viel besser die Gegner sind. Habe ich auch mit René Harder, dem Trainer, nach dem Spiel gegen Osmanlıspor drüber gesprochen. Die Fehler, die sie jetzt machen, waren in der Vergangenheit nicht so wild. Entweder war der Gegner nicht gut genug, um die auszunutzen, oder Brechten hatte individuell für die Kreisliga so gute Spieler. Dann haben sie halt nach dem Gegentor noch 6 selber geschossen. Und diese ganzen individuellen Fehler sind gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Das ist jetzt anders. Und ich glaube, Brechten zahlt halt gerade einfach brutal viel Lehrgeld. Und wenn sie es schaffen, daraus entsprechend zu lernen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Brechten auch ganz schnell Punkte sammeln wird. Die Ergebnisse waren jeweils echt eindeutig. Die Spielverläufe waren es nicht ganz so krass. Also gegen Osmanlıspor war Brechten drauf und dran. Nach 0-3 sind sie zum 1-3 gekommen, schießen dann einen Abseitstreffer zum 2-3, also waren gerade nach der Pause richtig, richtig gut drin. Fehlte vielleicht dann der eine Abschluss, der reingeht, und ich glaube, dann fängt Osmanlıspor auch nach 0-3-Führung an zu schwimmen. Der fiel nicht. Im Gegenzug geht dann so ein abgefälschtes Ding rein und das Ding war durch, und gegen Kam zu Hause war es ähnlich. Kommen nach 0-4, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf 2-4 ran, sind auch da dann irgendwie drauf und dran, werfen alles nach vorne, um den Anschluss zu erzielen. Das klappt nicht, vergeben 3-4 Chancen und kassieren dann irgendwie das fünfte Gegentor. Und so haben sie dann nach den 2 Spielen, jetzt hatten sie ja spielfrei am Wochenende, nichts auf dem Konto, ein mieses Torverhältnis und nicht mehr ganz so gute Laune wie in den letzten Jahren. Müssen vielleicht auch erstmal wieder lernen zu verlieren. Ganz so viele Spiele haben sie da nicht aus der Hand gegeben in den letzten Jahren.
Aber
ich bin da eigentlich relativ positiv gestimmt, dass sich das schnell ändern wird. Und am Ende auch kein Dortmunder Team diesen einen Abstiegsplatz belegen wird, den es dann noch auszuspielen
gilt. Das wäre ganz bitter, wenn da noch ein Team aus unserer Stadt landen würde.
Genau. Hatten ja auch viele direkt Sölde 2 irgendwie mit der Erfahrung aus der vergangenen Saison im Kopf, aber die haben sich jetzt auch am Sonntag die ersten 3 Punkte gekrallt, hatten da auch 1-2 Spieler aus der ersten Mannschaft mit dabei. Also
immerhin auch Mühlhausen geschlagen.
Genau.
Ist nicht die schlechteste Mannschaft.
Ja. Also da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Osmanlıspor insofern enttäuschend, als dass es gegen Brakel so eindeutig war. Mhm. Also da wirkte Osmanlıspor echt chancenlos. Brakel hat dann auch in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so viel gemacht, weil sie gar nicht mehr viel machen mussten. Von Osmanlıspor kam offensiv irgendwie fast gar nichts. Das sah gegen Brechten in der Vorwoche noch deutlich besser aus. 5 Tore geschossen und hätten auch noch 2-3 mehr schießen können. Ewing, erster Spieltag, kann man, glaube ich, verschmerzen. Das Siegtor für Ewing fällt auch in der Nachspielzeit. Also lief da eigentlich alles auf dem Unentschieden raus. Und Ewing ist jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft, glaube ich, in der Liga. Das wäre okay gewesen, aber Warnschuss für Osmanlıspor war, glaube ich, wie chancenlos die Mannschaft von KDK ja da gegen Brakel war. Kam überhaupt nicht dafür in Frage, irgendwie einen Punkt, auch nur einen Punkt mitzunehmen. Hat mich ein bisschen an SG Garmen aus der letzten Saison erinnert, als es dann gegen Roche ging, den Tabellenführer aus der letzten Saison. Da war es sehr ähnlich, und die halbe Startelf von Osmanlıspor ist ja die halbe Startelf von der SG Garmen aus der vergangenen Saison. Da war es dann auch so in einem Spiel, wo Topspiel drauf stand, hat die Mannschaft nicht abgeliefert. Und das war dann am Sonntag gegen Brakel auch so.
Ich bin gespannt und hoffe, dass es bei Warnschüssen bleibt, die du gerade angesprochen hast. Was alle Dortmunder Mannschaften angeht, glaube, dass wir so jetzt die ersten Kinderkrankheiten, die müssen jetzt einmal allmählich abstellen. Die Teams, die heute vielleicht nicht so gut weggekommen sind bei uns und die überrascht haben, da gilt es natürlich, das zu konservieren, was sie eben stark macht. Ob das alles gelingt, das seht ihr bei uns bei den Ruhrnachrichten. Wir übertragen wieder wie gewohnt inzwischen jede Woche viele, viele Spiele aus dem Dortmunder Amateurfußball live zu euch auf euer Endgerät, beziehungsweise auf das Endgerät euer Wart auf rn.de/sporttv. Und alles Weitere lest ihr dann bei uns auf www.rn.de/dosport. Ansonsten, Jari, hoffe ich und freue ich mich auf weitere Spieltage. Bin gespannt, was der Dortmunder Fußball uns bringt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns an dieser Stelle bald wieder. Macht's gut, ciao.
Vierte Halbzeit ist ein Audioprodukt der Ruhrnachrichten. Folge uns gern auf Social Media und abonniere und bewerte unseren Podcast. Du hast Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an sportredaktion@lensingmedia.de.